Radio Maria Südtirol bei uns zu Gast.
Grüß Gott und herzlich willkommen aus dem Studio von Brixen, begrüßt Sie Christian Ordner zu einer Sondersendung. Die Comboni-Missionare in Brixen feiern Jubiläum 130 Jahre Missionshaus in Milland. Das haben wir als Anlass genommen, mit einem der Comboni-Missionare ein Gespräch zu führen. Pater Professor Dr. Franz Weber ist zu mir ins Studio gekommen und wir haben ein Gespräch aufgezeichnet über sein Leben als Missionar und die Herausforderungen und Freuden der missionarischen Tätigkeit. Und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Freude und dass Sie sich auch mit Freude und Hoffnung beschenken lassen. Mission, Grundthema und Grunderfahrung meines Lebens ist der Titel, den wir dieser Sendung gegeben haben. Ich freue mich ganz besonders. Pater Weber war auch Universitätsprofessor, wenn ich damals in Innsbruck studiert habe, an der Pastoraltheologie. Wir werden jetzt im Folgenden über sein Leben sprechen als Missionar und was ihm wichtig geworden ist und was er auch uns und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Thema weitergeben möchte. Lieber Pater Franz, herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke fürs Vorbeischauen.
Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf.
Vielleicht zu Beginn etwas zur Biografie über das eigene Leben, den eigenen Werdegang. Du bist ursprünglich aus der Steiermark und warst dann an vielen Orten zu Hause als Missionar in Brasilien im Amazonasgebiet, hast als Universitätsprofessor gewirkt. Was kannst du uns kurz dazu sagen? Wie ist es dazu gekommen, dass du aus der Steiermark in die Weltmission gegangen bist?
Ja, das ist eine interessante Geschichte, Christian, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Ich freue mich, dass ich auf diese Weise Gelegenheit habe, mit euch, mit Ihnen allen in Kontakt zu treten. Ja, Mission, das ist mein Leben sozusagen. Ein langes Leben, erfüllt von der Freude an der Mission. Und wie kam es dazu? Als Bub habe ich einfach die Gelegenheit gehabt, mit Missionaren in Kontakt zu kommen. Zuerst mit Steiler-Missionaren, dann mit den Comboni-Missionaren. Und irgendwo habe ich so eine romantische Missionsvorstellung gehabt. Ich wollte in die Welt hinaus, ich wollte nach Afrika und ja, es war eine sehr romantische Vorstellung, die sich später dann sehr geklärt und oft auch sehr, sehr verändert hat. Aber die Mission ist wirklich zu meinem Leben geworden. Ich hatte dann die Gelegenheit eben, durch die Comboni-Missionare, durch ein Missionsseminar in Graz zu studieren, sonst hätte ich die Gelegenheit als armer Bauernbub gar nicht gehabt. Und ja, und so bin ich Schritt für Schritt auch hineingewachsen. Und nach der Matura habe ich mich dann entschlossen, bei den Comboni-Missionaren einzutreten. Und es war die Zeit nach dem Konzil, ja, wir waren eine sehr offene, interessierte, kritische Generation und ich habe meine Vorstellung von Mission immer wieder verändert, korrigiert, aber sie hat immer bis heute eigentlich den Inhalt meines Lebens dargestellt. Und da könnte ich so manches erzählen.
Das würden wir uns sehr gerne anhören. Was mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen ist, Mission als Lebensthema, gibt es da, wie könnte man das vielleicht auf einen Punkt auch bringen, was diese Mission ausgemacht hat oder was im Kern dieser Mission gestanden ist, die Motivation?
Ja, darüber habe ich sehr viel nachgedacht, ne, im Laufe meines Lebens. Ne. In letzter Zeit ist ein Satz von Papst Franziskus für mich die eigentliche Missionsbegründung geworden. Er schreibt am Anfang seiner ersten Enzyklika: Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Mit Jesus Christus kommt immer wieder die Freude. Und ich habe dann in meinen Vorlesungen immer wieder versucht zu sagen, ja, woher kommt denn das? Warum kommt es überhaupt zur Mission? Denn ohne Mission gäbe es ja keine Kirche. Und ich kann es ganz einfach jetzt im Blick auch auf das Neue Testament so zum Ausdruck bringen. Damals sind Menschen Jesus begegnet. Ja? Und zwar auf einer tiefen Ebene. Sie haben sich angesprochen gefühlt von diesem Jesus. Und sie waren so erfüllt, so glücklich, weil diese Begegnung ihr Leben total verändert hat. Ja? Und aus dieser Begegnung, dieser beglückenden Begegnung mit Jesus, ist einfach das Bedürfnis entstanden, der Wunsch, das weiterzugeben. In der Apostelgeschichte heißt es dann, wir können nicht schweigen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Also am Anfang der Mission stand nicht eine Lehre, irgendein Dogma oder Vorschriften, moralische Vorschriften, sondern eine Begegnung mit diesem Jesus Christus. Und das hat die Menschen glücklich gemacht. Und Mission ist ohne dieses Glück über die Begegnung mit Jesus nicht möglich. Und Kirche ist so entstanden, dass dann auch nach der ganzen Tragik des Karfreitags, nach dem Scheitern seiner Mission, dass Menschen trotzdem weitergemacht haben. Die Sache Jesu ist weitergegangen. Sie haben ihn als Auferstandenen in ihrer Mitte erlebt. Und das haben sie weitergesagt. Und keine Verfolgung der Welt konnte sie daran hindern. So war die Kirche eigentlich von Anfang an eine missionarische Kirche. Sie bestand aus Menschen, die das weitersagen wollten, was sie als beglückenden Inhalt ihres Lebens erfahren haben. Und wenn man das sieht, und das habe ich später in vielen Menschen erlebt, ja, dann weiß man, dass Mission etwas sehr Schönes ist. Etwas, was das Leben eines Menschen ja nicht mit Zwang, mit Pflichterfüllung erfüllt, sondern wirklich mit einer tiefen, tiefen Freude. Und das ist für mich immer das Entscheidende an der Mission. Und so entstand auch Kirche. Ne? Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch. Sie kommt, sie hat ihren Ursprung in der Liebe des dreifaltigen Gottes. Also das, was Gott in sich lebt, als Beziehung zwischen Vater, Sohn und Geist, das strahlt hinein in die Welt, das eröffnet einen Raum der Liebe. Und wo nicht die Liebe am Werk ist, ist Mission auf dem falschen Weg. Und die Missionsgeschichte zeigt ja, dass das nicht immer der Fall war.
Pater Franz war tätig als Missionar im Amazonasgebiet, auch in San Paulo. Hat es einen besonderen Anlass gegeben oder einen eigenen Wunsch, nach Südamerika zu gehen? Oder wie ist das bei den Comboni-Missionaren? Wird man da eingeteilt und geschickt? Oder hat es einen besonderen Bezug auch gegeben, gerade zu Brasilien?
Ja, ganz sicher. Natürlich bekommt man eine Sendung, ja, von der Ordensleitung, aber es ist immer auch der eigene Wunsch eines Missionars, dem die Ordensleitung dann entgegenkommt. Und Brasilien war für uns eben nach dem Konzil der Traum von einer Kirche, ja, die anders ist, ja, die befreiend ist. Und ich habe mich natürlich als Theologe sehr viel damit beschäftigt. Und nach Jahren, wo ich in der Ordensausbildung als Novizenmeister tätig war, habe ich dann endlich die Chance bekommen, nach Brasilien aufzubrechen. Und ich bin in ein Gebiet gekommen, im Amazonasgebiet, am Rand des Amazonasgebietes, das extrem schwierig war. geprägt von Landkonflikten, schweren Landkonflikten, wo die Kleinbauern und Landarbeiter Opfer der großen Projekte der Großbauern und Großunternehmer wurden. Ja. Und das war eine sehr gewaltsame Zeit, wo auch einige von uns ihr Leben gelassen haben. Wir waren bedroht. Ja. Wir waren nicht gerne gesehen, weil wir auf der Seite der Armen standen. Und das war gefährlich. Das war absolut gefährlich. Und es war schon oft sehr herausfordernd, wenn man nicht gewusst hat, ob man am Abend wieder lebend nach Hause kommt. Aber diese Erfahrung, ja, von Druck, von Gewalt, ja, auch von Verfolgung, dieser Erfahrung stand eine andere positive Erfahrung gegenüber, und das war die Begegnung mit Menschen, mit einfachen Frauen und Männern in den vielen Dörfern im Urwaldgebiet, ja, für die ich zuständig war. Es war eine riesige Pfarrei mit 450 Kilometer Durchmesser. Ich bin nur einmal im Jahr in meine Gemeinden gekommen. Aber diese Menschen sind mir ans Herz gewachsen. Manche von ihnen haben gar nicht lesen und schreiben können, aber sie waren erfüllt vom Evangelium. Frauen, vor allem Frauen, haben diese Gemeinden geleitet, haben die Gottesdienste gehalten dort. Und in diesen Frauen und Männern, in den jugendlichen Kindern, bin ich Menschen begegnet, die diese Freude am Evangelium gelebt haben. Ja. Also der Missionar bringt den Glauben nicht, er empfängt ihn. Er bekommt ihn neu geschenkt von Menschen, die das Evangelium leben. Und das ist eine derart beglückende Grunderfahrung unserer Mission, die keiner von uns missen möchte. Ja. Und hier gehen wir praktisch zurück, auch in die urchristlichen Gemeinden, wo dieselbe Dynamik da war. Ne? Und dieses Glück der Begegnung mit Menschen, die das Evangelium zu leben versuchen, wiegt das andere, die Gefahr, die Verfolgung, die Konflikte, die schmerzlichen Konflikte, das Leid, die Armut, das Elend. Ich habe so viel gesehen. Ja? Das wiegt das auf. Und Menschen haben mir oft gesagt, ja, sie erzählen dir dein Leid, ihre Trauer, die Krankheit, das Sterben ihrer Lieben. Und dann sagen sie, Matthäus ist bon, aber Gott ist gut. Da wird der Missionar bekehrt.
Das sind sehr eindrückliche Erfahrungen. Ich höre da auch immer ein bisschen, weiß nicht, ob berechtigterweise oder nicht, zwischen den Zeilen heraus oder versuche für mich herauszuhören, was heißt das bei uns, für uns hier, wenn wir denken, 450 Kilometer Durchmesser des Pfarrgebiets, das wäre doch etwas größer als ganz Südtirol, das ist halb Österreich, wenn nicht der größte Teil von Österreich, der damit schon umfasst ist. Und dann eben immer wieder, was ich jetzt herausgehört habe bei Pater Franz, die Freude an der Begegnung mit Jesus und diese geteilte Freude. Und vielleicht ist das schon auch etwas, das wir uns hier bei uns zu Herzen nehmen dürfen. Die Frage, wie sehr spielt denn diese Freude eine Rolle oder wie oft verliert man sich nicht in dem ganzen organisatorisch-strukturellen, bis alles zusammen organisiert ist und vergisst auf den eigentlichen Grund der Freude.
Ja, das ist schon eine Gefahr, ne? Die ich auch in meinem Leben gespürt habe. Ne? Als Theologe an der Universität musst du dich natürlich mit vielen Problemen auseinandersetzen. Mit den Problemen in der Kirche, mit innerkirchlichen Problemen, in meinem Fach auch mit den gesellschaftlichen Problemen. Ja? Und du wirst oft so konfrontiert, dass du nur noch die Probleme siehst. Ja? Und ich habe als Grundversuchung meines Lebens habe ich es immer so empfunden, in all dem, ja, müde zu werden und die Freude zu verlieren. Und das ist existenziell der Knackpunkt, ja, wo du vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr siehst oder vor lauter Problemen dann die Hoffnung verlierst. Und ja, das ist der Punkt, den man immer wieder auch im eigenen Leben durchleben, auch durchleiden muss. Und da hat mir eben diese Erfahrung, ne, die in aller Theologie, in aller Wissenschaft, diese Rückbesinnung an die Begegnung mit diesen Menschen im Amazonasgebiet und in São Paulo sehr geholfen, ich sage mal so, den Glauben nicht zu verlieren und die Hoffnung niemals aufzugeben.
Ein schönes Wort, gerade in diesem Jahr der Hoffnung. Ich glaube, diese Hoffnung nie aufgeben, immer wieder neu gewinnen, da können wir mit dieser Sendung, denke ich, einen sehr schönen Beitrag machen. Danke fürs Kommen zu uns ins Studio. Wir machen eine kurze Musikpause und danach setzen wir unser Gespräch wieder fort. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Programm von Radio Maria hören Sie heute ein Gespräch, das habe ich mit Pater Franz Weber von den Comboni-Missionaren aufgezeichnet. Er spricht über die Mission, sein Lebensthema und das, was ihm Hoffnung gibt. Wir haben schon ein wenig gehört, er war tätig im Amazonasgebiet als Missionar. Als Missionar ist er immer wieder durch die Freude auch der Menschen beschenkt worden. Und das Thema der Freude, das war schon so ein kleiner roter Faden, den ich für mich jetzt mitgenommen habe in diesen Ausführungen. Vielleicht bleiben wir noch kurz bei der Biografie noch einmal. Also nach der Tätigkeit im Amazonasgebiet ist es dann direkt weitergegangen mit der Berufung nach Innsbruck an die Theologische Fakultät. Oder was war der nächste Schritt nach der Tätigkeit in der Mission im Amazonasgebiet?
Ich denke, es war ein berechtigtes Anliegen meiner Ordensobern, etwas von dem, was ich dort erfahren durfte, was mir geschenkt wurde, auch hier weiterzugeben. Und zwar hinein in einen Bereich, ja, auch der Wissenschaft, der wissenschaftlichen Theologie. Und dazu bekam ich durch meine Berufung nach Innsbruck natürlich die Gelegenheit. Und dort wieder auf einer anderen Ebene die Begegnung mit Kirche, ja, in den Studierenden, die aus Afrika, Asien, Lateinamerika, aus ganz Europa in Innsbruck studiert haben. Und du warst ja einer von denen und hast diese Atmosphäre auch erlebt. Und ich bin auch mit diesen Frauen und Männern unterwegs geblieben in der Haltung des Lernens. Ich habe ganz viel gelernt von meinen Studierenden. Ich habe die Situationen in Osteuropa, ich habe viele Studenten aus der Ukraine gehabt, ne? Aus Afrika, aus Asien, aus Indien, die Doktoranden, die, mit denen ich bis heute verbunden bin. In ihnen habe ich Kirche wieder anders erlebt. Ja? Sicher in den Forderungen auch einer soliden Theologie, natürlich, aber auch in der persönlichen Begegnung mit diesen Menschen. Ja? Und das war das, was wir in Innsbruck eben interkulturelle Theologie genannt haben und Missionswissenschaft. Das Lernen zwischen den einzelnen Ortskirchen, der Respekt vor den Kulturen der anderen. Und das war auch eine neue Erfahrung, auch eine Missionserfahrung für mich. Missionare sind immer Lernende. Sie sind nie am Ende ihrer Weisheit. Sie wissen, dass in jedem, in jeder Kultur, in jedem Menschen, Vertreter dieser Kultur, Gott gegenwärtig ist, der Geist Gottes am Werk ist. Und dieser tiefe Respekt vor der Überzeugung, vor der Kultur, vor der Religion des anderen, ja, der muss immer wieder neu gelernt und eingeübt werden. Das war eine schöne Erfahrung in Innsbruck.
Ist da vielleicht auch der Ordensvater oder Ordensgründer ein bisschen ein Vorbild? Ein Anlass ist ja auch, dass wir unser Gespräch führen, dass jetzt im Jahr 2025 das 130-jährige Jubiläum des Missionshauses in Brixen in Milland gefeiert wird. Das erste deutschsprachige Missionshaus der Comboni-Missionare und Daniele Comboni, der Gründer, der hatte damals ja eine Vision im 19. Jahrhundert für die Mission, die seiner Zeit weit voraus war.
Ja, das war schon ein toller Typ, wenn ich es einmal so nennen darf. Ja. Und im Grunde genommen hat er die gleiche Erfahrung gemacht, als er als armer Student nach Verona kam, ja, ist er dort Missionaren begegnet. Und dort hat er Feuer gefangen und hat praktisch Feuer gefangen für Afrika. Und das war natürlich auch eine grundlegende Erfahrung, die durch ganz viele Schwierigkeiten hindurch sich bewähren musste. Ne? Man muss sich vorstellen, Mission im 19. Jahrhundert, ja, Kolonialismus pur, Sklavenhandel, grausam, furchtbar, brutal, ja, die Ausbeutung, ja, die Armut, die Krankheiten. Und in diese Welt im Sudan, in Zentralafrika, geht Comboni hinein mit Illusionen, ja. Und er leidet einen Rückschlag nach dem anderen. Ja. Die Missionare, die vor ihm da waren, sterben wie die Fliegen. Ja. Und er muss erleben, dass seine eigenen Mitbrüder, ja, dieses jungen Instituts, ja, der Reihe nach dem Klima zum Opfer fallen. Aber was ihn noch viel mehr bedrückt hat, war eben dieser Umgang mit den schwarzen Menschen. Ja. Er hat die Sklavenjäger erlebt. Er hat erlebt, wie diese Menschen in den Dörfern gefangen genommen, zur Küste geschleppt wurden, dort verschifft wurden. Ja. Und er hat leidenschaftlich Partei ergriffen gegen den Sklavenhandel seiner Zeit. Dazu hat ganz viel Mut gehört. Und er hat eine Vision gehabt. Es wäre viel zu sagen über Comboni. Er hat eine Vision gehabt, dass die Zukunft Afrikas nicht von Europa ausgeht, sondern dass die Afrikaner und die Afrikanerinnen, Missionarinnen und Missionare ihres eigenen Kontinents, ihrer eigenen Völker werden sollen. Das war seine große Vision, er hat einen Plan entworfen. Aber in dieser Zeit haben auch die Bischöfe auf dem Ersten Vatikanischen Konzil aber schon gar nichts kapiert. Sie waren von einem kolonialen Denken gefangen, in einem kolonialen Denken gefangen. Ja. Und er hat erst unwahrscheinlich auf viele Widerstände gestoßen, auch innerhalb der Kirche. Ne? Er war also wirklich ein Prophet im besten Sinn des Wortes. Und er hat dieses prophetische Zeugnis durchgehalten. Man muss sich vorstellen, als der Reihe nach seine besten Missionare weggestorben sind, hat es ihn auch selber erwischt. Ja. Es gab keine Hoffnung. Und mit 50 Jahren ist er gestorben. Ja. Und zuerst hat es ausgesehen, dass das alles zusammenbricht. Es ist ein Aufstand losgebrochen und viele Missionare wurden gefangen genommen, Schwestern in den Harem gesteckt. Ne. Es war eine schlimme Situation. Aber aus diesem Niedergang, aus dieser totalen Niederlage, ist dann Schritt für Schritt dieses Missionsinstitut der Compagnie Missionare entstanden. Also wir sind schon sehr geprägt vom Zeugnis unseres Gründers.
Wie ist dann das Haus nach Brixen gekommen, die Gemeinschaft? Das fällt mir jetzt so spontan
ein. Ja, das war auch so eine spannende Idee. Im 19. Jahrhundert haben auch ganz viele junge Leute Feuer gefangen für die Mission. Also in dieser doch noch sehr kolonial bestimmten Situation, im Mächtespiel der Großmächte, ne, ist eine Missionsidee aufgebrochen, ja, und hat viele einfach begeistert. Und plötzlich waren da so viele Missionare, da junge Leute aus Deutschland, aus Österreich, aus Slowenien, ja. Und die wollten sich dem Compagnie, diesem Institut anschließen. Und die österreichische Monarchie war Patronatsmacht dieser Mission und hat darauf Wert gelegt, dass damals im deutschsprachigen Raum ein Missionshaus entsteht. Und da haben wir ganz tüchtige Leute gehabt, ja, die dann das vorangetrieben haben. Also das war ganz wichtig. Also Brixen war gewissermaßen der Fokus dieser Missionsbewegung im deutschsprachigen Raum.
Das ist sehr interessant zu hören. Jetzt den Blick aufs Jubiläum. Wo stehen die Compagnies weltweit gesehen heute? Was ist so der aktuelle Stand der Compagnie-Missionare? Mittlerweile sind ja, glaube ich, sehr viele Afrikaner in der Gemeinschaft.
Ja, vieles in der Missionsgeschichte haben wir nicht in unserer eigenen Hand. Das ist Geschenk Gottes. Ne? Und dieser Traum Compagnies, dass Afrika einmal durch Afrikanerinnen und Afrikaner missioniert werden würde, der hat sich bei uns erfüllt. Und hier geschieht eine Veränderung von Mission, die eigentlich ein ganz großes Geschenk, ich nenne es einmal gläubig so, der göttlichen Vorsehung ist, ne? Dass uns Berufe geschenkt werden, zu Hunderten in Afrika, gute junge Leute, die eine lange Ausbildung durchlaufen müssen, ja, und die von dieser Idee von Compagnie auch erfüllt sind. Und wir empfinden diese jungen Leute als großes Geschenk für unsere Kongregation. Und das gibt uns auch Mut. Es gibt Veränderungen, die wir nicht erklären können. Ursprünglich sind viele Missionare aus Südtirol, gerade aus Südtirol, Josefsmissionare, ja, Jesuiten, ja, Franziskaner, Kapuziner, dem Compagnie-Missionare in die Welt hinaus. Ne? Wir haben keine Missionsberufe mehr in Südtirol. Das macht nachdenklich, das macht traurig, aber zugleich, ja, gilt es, diese Wende in der Missionsgeschichte, ja, dankbar anzunehmen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und die große Gefahr ist, und die spüre ich schon manchmal so auch, in Südtirol und in Tirol und in Österreich, in Deutschland, dass wir uns hier in eine resignative Grundstimmung hinein ziehen lassen, ja, wo wir diese Veränderung, ja, nur negativ erleben, als unser Scheitern und nicht als Geschenk, ja, einer anderen Form von Mission. Und das ist ganz wichtig, diese Wende positiv zu sehen. Und das wollen wir auch immer wieder feiern, ne? Und es ist sehr schön, dann meine Mitbrüder zu erleben, die meine Studenten waren, die heute die Verantwortung in Afrika haben. Viele, die in Innsbruck studiert haben, stehen heute an leitender Stellung in Afrika oder in Brasilien oder irgendwo. Ne? Ja, ist ja gut. Ne? Das stärkt uns im Alter, ne? Und lässt uns niemals die Hoffnung verlieren.
Das ist eine ganz wichtige Perspektive. Da wollte ich auch darauf zurückkommen mit einer Frage. Wie können wir mit der aktuellen Situation, das beschäftigt viele in dem Verein, auch viele Hörerinnen und Hörer, umgehen, wenn man sich eben die Frage stellt, ja, wie geht's überhaupt weiter? Wie geht's mit der Glaubensverkündigung oder Glaubensweitergabe weiter? Es gibt da einfach große Brüche, wenn ganze Generationen irgendwo nicht mehr viel, gar nichts mehr gehört haben vom Evangelium. Man kann natürlich da auch schauen, was die aktuelle Situation ist. Da war gerade vor kurzem die Veröffentlichung einer Studie von der Frau Pollack, wie sie gesagt hat, es gibt ja eigentlich auch wieder eine junge Generation, die mittlerweile so unbedarft ist, dass die schon wieder Interesse haben, sich zu informieren, wer sind wir überhaupt. Da könnte man ja dann auch das Potenzial sehen. Ja, aber welche Perspektive können wir einnehmen? Einen Punkt habe ich da schon herausgehört, wirklich das auch als Geschenk zu sehen, dass zum Beispiel die Vision des Daniele Comboni sich verwirklicht hat, also dass da sehr reiche Früchte getragen hat, vielleicht wirklich da auch immer wieder die Augen zu öffnen über die eigenen Grenzen hinaus. Und dann natürlich für uns, das wäre eine Frage an Pater Franz, was heißt es für uns hier konkret? Also nicht in die Resignation verfallen, das auf jeden Fall.
Ja, ich mache mir natürlich als Pastoraldialoge sehr viele Gedanken über diese Situation und habe zurzeit auch durch meine Vorlesungen an der Hochschule hier in den Brixner Theologischen Kursen die Möglichkeit, mit engagierten Frauen und Männern aus Südtirol in Kontakt zu sein. Und ich weiß, wie sehr diese Frage gerade engagierte, kirchlich engagierte, aktive Menschen bewegt. Jede Zeit ist Gottes Zeit. Und jede Zeit ist eine Herausforderung, diese Zeichen der Zeit dann zu entdecken. Nicht daran zu scheitern, sondern darin eben, wie schon die alten Theologen gesagt haben, die Samenkörner des Wortes, des Evangeliums, der Hoffnung neu zu entdecken. Wir haben uns diese Situation, diese gesellschaftliche Situation nicht gemacht als Kirche. Wir sind nicht schuld daran. Sie ist uns aufgegeben. Und die große Gefahr ist es, ja hier in einen lähmenden Pessimismus zu verfallen. Ich sage noch einmal, jede Zeit ist Gottes Zeit. Ja? Und manche Kreise in der Kirche neigen dann dazu, dass als eine Zeit des großen Abfalls, ja, Glaubenskrise, nur so zu sehen. Ja? Du hast die junge Generation angesprochen. Unsere Jungen, schon unsere Kinder, wachsen in einer ganz veränderten Gesellschaft auf. Früher hatten wir den Glauben gewissermaßen mit der Muttermilch eingesogen. Das ist nicht mehr der Fall. Ja? Junge Eltern sind verunsichert. Inzwischen sind auch Großmütter, ja, und Großväter verunsichert in ihrem Glauben. Das bringt die Gesellschaft mit sich. Wie gehe ich damit um? Ich sage hoffnungsvoll. Natürlich, Gott ist immer, in jeder Zeit am Werk. Ja. Und ich warne davor, hier das alles als Glaubensabfall zu sehen. Gerade in jungen Menschen ist eine tiefe Sehnsucht da nach Erfüllung. Aber diese Generation ist anders. Sie kann mit vielen Vorstellungen der Kirche nichts mehr anfangen. Kirche ist fremd geworden. Aber das kann man diesen jungen Leuten nicht als Schuld anrechnen. Und ich möchte gerade Sie und euch als Hörerinnen von Radio Maria ansprechen. Sie haben als Großmütter, als Großväter die Möglichkeit, schlicht und einfach, ohne jede Gewalt, den Glauben zu leben. Ich höre oft von jungen Menschen, die Oma, die hat schon einen starken Glauben. Die Jungen spüren das, die Echtheit. Aber mit Moralismus, mit Verurteilung, mit sagen, du hast keinen Glauben mehr, ist es nicht getan. Ja? Und hier stehen wir wirklich vor ganz neuen Herausforderungen, auch als Kirche in Südtirol, ja? Die wir natürlich positiv und auch kreativ mit dieser Situation umzugehen, ja? Und nicht in diese lähmende Resignation zu verfallen, die Kirche dann wirklich, und das darf sie niemals werden, zu einem hoffnungslosen Fall macht.
Dankeschön. Ich möchte noch eine Frage hereinbringen, die mich persönlich auch immer wieder beschäftigt. Vielleicht hat der Pater Franz da einen Ratschlag für uns oder eine Idee. Und zwar, was mir auffällt und manchmal recht schmerzhaft, dass es in nicht nur die Kirche als Ganze, sondern eben in der Kirche, in den Pfarreien oder in den einzelnen Gruppen, dass oft so ein bisschen in sich geschlossene Clubs sind. Und da gibt es allein in einer Pfarre eine ganze Menge kleiner Clubs. Und ich frage mich dann oft, ja, wo kommt das Gemeinsame zum Ausdruck? Und auch für die Kirche als Ganzes, wie schaffen wir es in der ganzen Vielfalt und Vielheit und ohne irgendwelche Uniformität wirklich auch zu einer Einheit und zu einer Gemeinschaft zu werden? Manchmal habe ich auch so das Gefühl, als ob man erst lernen müsste, was es heißt, eine Gemeinschaft zu sein, ein Wir zu sein, wo man nicht von denen in der Gruppe und von denen da oben, wenn man an die Hierarchie denkt, zu sprechen. Was könnte uns da der Pater Franz mit auf den Weg geben? Vielleicht einen Gedanken, da, dass wir eben ja gerade diese Öffnung machen, auch in die Mission, auch gegenseitig, über die Clubgrenzen hinweg.
Ich nehme das genauso wahr. Und das ist eine Grundversuchung von Kirche, die hat es aber immer gegeben, auch schon in den urchristlichen Gemeinden. Ja, dass Glaube, die Freude am Evangelium nicht zusammenführt zu einer Gemeinschaft, zusammenschweißt, gerade in einer Situation der äußeren Infragestellung, sondern zu einer Zersplitterung führt. Was ist der Grund für diese Zersplitterung? Wenn ich das richtig wahrnehme, ist es ein sehr fragwürdiges Verständnis von Glauben. Ich glaube, und so wie ich glaube, muss jeder andere auch glauben. Und wenn er nicht so glaubt, ja, dann ist er ein Ungläubiger. Ich sage das jetzt ein bisschen zugespitzt. Aber das gibt es in manchen katholischen Gruppen. Und das ist dann ganz schwierig auch für uns als Seelsorger, diese Gruppen zusammenzuführen. Und hier geht etwas Wesentliches an Kirche verloren, diese Freude an der Gemeinschaft. Wir haben in Südtirol so viele schöne Feste, wir haben Traditionen, ja, wir haben Vereine. Da ist noch ganz viel Potenzial da, auch Freude an der Religion. Und diese volkskirchlichen Traditionen, die natürlich auch im Abnehmen sind, die führen noch viele Menschen zusammen. Aber wir haben auch diese andere, die du benannt hast, diese sektiererischen Tendenzen, ja, die die Gemeinden spalten, ja, und die uns, und das ist der Punkt, die Freude am Glauben verlieren lassen. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Ich kann auch nie gegen andere glauben oder gegen andere beten, wie es manche tun. Gegen die Feinde der Kirche und gegen alles, alle Ungläubigen, die es bei uns gibt, ne? Das sind gefährliche Tendenzen, ja, die oft sehr menschliche Ursachen haben, Eifersüchteleien und so weiter. Gell? Das ist alles sehr, sehr menschlich. Aber das ist eine Gefahr, ja. Und ich würde hier gerne am Schluss noch, wenn ich das darf, gerade an die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria so etwas an Ermutigung aussprechen. Ich denke, viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sind tiefgläubige Menschen. Ihr habt viel mitgemacht in eurem Leben und der Glaube hat euch Kraft gegeben. Und jetzt seid ihr alt geworden, viele von euch, krank vielleicht. Ich bitte euch um euer Gebet. Ich bitte euch wirklich um euer Gebet für uns Missionare. Wir brauchen das notwendig. Wir erleben bei uns im Werk des Erlösers so viele Frauen und Männer in Südtirol, die für uns Missionare beten, die für uns auch Spenden sammeln. Das ist sehr ermutigend. Aber betet für, vor allem auch für eure eigenen Familien, für die Kinder, Enkel, Urenkel. Ja, positiv, mit einem positiven Zeugnis. Ja, und lebt ihnen vor, dass der Glaube eine Kraft ist, ja, die Freude schenkt. Ja. Und das spüren die Jungen. Das ist der Weg. Und ich danke euch auch, gerade euch, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, weil ich weiß, wie viel in euren Kreisen gebetet wird. Ich bitte euch um dieses Gebet. Herzlichen Dank. Vergelt's Gott.
Dem möchte ich nichts hinzufügen, diesen Aufruf nur bekräftigen. Einen herzlichen Dank, vergelt's Gott, an Pater Franz Weber, ist zu uns ins Studio gekommen für dieses Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol, damit endet unsere Sendung. Sie hörten ein Gespräch, das ich mit Pater Professor Dr. Franz Weber von den Comboni-Missionaren hier in Brixen aufgezeichnet habe. Ich hoffe, es hat Ihnen ebenso viel Freude gemacht wie mir und die Freude und Hoffnung neu geweckt bei Ihnen an der Mission. Ich darf mich für heute verabschieden, Christian Ortner aus dem Studio von Radio Maria Südtirol in Brixen, und ich wünsche Ihnen viel Freude und Segen mit unserem weiteren Programm.